Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Er starb für uns. Das ist uns allen bewusst, aber wie oft sind wir uns nicht bewusst, was es eigentlich für ein Geschenk ist und was es genau für uns bedeutet. Seien Sie gespannt auf das dieswöchige Sabbatschul-Gespräch. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht. Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem Bibelgespräch, das heute vor uns liegt. Ich begrüße auch meine Gäste hier vor Ort. Ich habe dazu meiner Rechten den Carsten und den Bojan und zu meiner Linken den Heinz und die Luise. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir einsteigen in den biblischen Text, die ersten Fragen miteinander besprechen, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. So, lieber Vater, ihr habt Dank, dass wir uns über ein so wunderbares Thema wie Tod und Auferstehung unterhalten dürfen. Besonders die Hoffnung, die wir hegen, auch auferstehen zu dürfen, so wie du, Herr Jesus, in Ewigkeit leben zu können, frei von allem, was uns auf dieser Erde beschwert, sei es Sorgen oder sei es körperliches Leid. Danke, dass du für uns den Weg gebahnt hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, wenn wir darüber nachdenken, was du bezahlt hast, um das möglich zu machen. Dass du für uns gestorben bist, dass du einen qualvollen Tod für uns gestorben bist und was das für uns, für die Welt und den gesamten Heilsplan bedeutet. Bitte leite du unsere Gedanken, hilf uns zu guten Schlüssen zu kommen. Vielen Dank dafür. Amen.
Amen.
Der Titel dieses Bibelgesprächs, die zurückliegende Woche, war: Er starb für uns. Wir reden also über den Höhepunkt der gesamten biblischen Geschichte, der gesamten Heilsgeschichte. Es geht um Jesu Kreuzestod. Ich würde gerne, bevor wir die ersten Texte lesen, mal allgemein darüber nachdenken, warum es für so viele Menschen, sei es in christlichen Gesellschaften oder auch außerhalb dessen, so undenkbar ist, dass ein anderer für jemanden stirbt. Besonders hier, dass ein Gott Mensch wird, Jesus Christus Mensch wird und stirbt für die Schuld von Menschen.
Das begegnet mir in meiner Arbeit oft, dass Leute das befremdlich finden, dass Gott auch seine Gnade von so etwas Grausamem wie einem Opfer abhängig macht, so ein Menschenopfer. Warum war das nötig? Kann Gott nicht auch so vergeben? Also solche Fragen kommen da auf.
Also normal ist ja schon so, dass man hört, dass jemand sich für einen anderen aufopfert, den er liebt. Also so unverständlich scheint mir das nicht zu sein. Nicht? Ich verstehe nicht, warum man es nicht versteht. Weil wenn ich jetzt in die Bresche springe für jemanden, der dadurch gerettet wird, da gibt es viele Menschen, die ihr Leben opfern für Leute, die sie lieben. Ich verstehe die Unvorstellbarkeit nicht.
Ja.
Das ist eigenartig für mich, weil ich denke, ja, Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben. Das ist das Prinzip. Mhm. Er ist an unsere Stelle gegangen und hat diesen Tod erlitten, der uns gelten würde, wenn wir ihn nicht hätten.
Wir feiern Helden, die vielleicht im Krieg in den Tod gegangen sind für ihre Kameraden. Ja. Und diese Kameraden, die haben nur dieses irdische Leben. Jesus geht in den Tod und wir haben das Ewige. Also das macht schon noch mal viel mehr Sinn auch irgendwie.
Da möchte ich genau fortführen. Ich habe hier und da die Beobachtung gemacht, dass Menschen, die eine schwierige Kindheit hatten, in dem Sinn, dass sie wenig Liebe oder gar keine Liebe bekommen haben, dass sie noch größeres Problem haben, weil sie das, wie du sagst, nicht selbst erlebt haben. Ansonsten haben wir als Eltern, wenn wir uns bemüht haben, einigermaßen gute Eltern zu sein, haben wir verschiedene Opfer andere gebracht, ja, und manchmal tatsächlich auch die Backe hingehalten oder was auch immer. Ja? Oder man würde sich tatsächlich auch opfern für sein Kind. Ja? Aber bei Menschen, die keine guten Erfahrungen haben, die rebellieren manchmal dagegen, habe ich den Eindruck. Ja?
Es hängt auch damit zusammen, dass nicht klar ist, wovon man jetzt erlöst werden soll. Also dass kein klares Verständnis in der Gesellschaft mehr da ist, was eigentlich Sünde ist, dass wir Sünder sind, dass wir Erlösung brauchen. Und dann ist man auch befremdet darüber, dass da jemand am Kreuz stirbt. Wieso? Brauche ich doch gar nicht. Also so, ich glaube, da gibt es auch andere Missverständnisse, die damit hineinspielen.
Ich erinnere mich da auch an eine Diskussion. Ich hatte eine Zeit lang, als ich in einem Bezirk als Prediger tätig war, so ein Ritual. Ich hatte einen gewissen festen Termin an einem Nachmittag und vorher, ich kam nicht zum Mittagessen nach Hause oder zum Abendessen, bin ich in einem Dönerladen vorbei und habe mir einen vegetarischen Döner dort besorgt und habe diesen muslimischen Dönermann, ein junger Mann ist das gewesen, näher kennengelernt. Und wir kamen öfters ins Gespräch und auch über meine Tätigkeit als Pastor und unseren Glauben. Und dann haben wir uns auch Zeit genommen, einfach mal nur über den Glauben zu sprechen und vielleicht was zu essen dabei. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, eine Diskussion mit ihm, da ist es auch ein bisschen heftiger geworden, wo er sagte, so als Moslem, was er ist, er kann er nicht verstehen, dass wir als Christen meinen, dass jemand anderes für unsere Schuld sterben muss. Er als Moslem ist der Überzeugung, wenn er was schlecht gemacht hat, dann muss er das auch wieder gerade biegen. Das kann doch nicht sein, dass wir das auf jemand anderen gewissermaßen abwälzen. Was würdet ihr dazu sagen? Müsste man nicht von uns erwarten, dass wir unsere eigene Schuld irgendwie bereinigen?
Ich meine, es ist ja gerade andersrum, dass Gott das Angebot macht, das auf sich zu nehmen. Es ist ja nicht unsere Entscheidung gewesen, das Gott jetzt in die Schuhe zu schieben. Manche Leute machen das ja, die brocken sich selber irgendwelche Schuld ein und schieben es dann aber Gott in die Schuhe. Aber Gott sagt in seinem Wort ganz klar, dass er den ersten Schritt geht. Das heißt, es ist die Entscheidung Gottes, das zu tun. Mhm.
Könnte es denn auch anders sein? Damit sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ja?
Kann der Mann, von dem du da gerade redest, verstehen, dass das, was hier gerade zu biegen ist, gar nicht gerade gebogen werden kann? Mhm. Ich meine, wenn es so ist, dass wir den Tod verdienen aufgrund unserer Abwendung von Gott, wie wollen wir das denn gerade biegen? Ja. Das können wir nur dadurch gerade biegen, dass wir sterben. Ja. Und wenn er dann sagt, okay, dann sterbe ich lieber, bevor ich mir von einem anderen helfen lasse, dann ist das auch eine Einstellung. Die haben vielleicht etliche. Ja. Aber im Grunde genommen, ohne Hilfe ist hier kein Ausweg möglich.
Da wird dann schon irgendwie wieder das deutlich, was Luise auch vorhin sagte. Für viele ist nicht klar, was Sünde eigentlich bedeutet. Ja. Wenn ich an Römer 6,23 denke, der Sünde sollt, ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Dann muss einfach klar sein, wenn ich sterbe, dann habe ich damit überhaupt nichts verdient. Das ist einfach nur das, was naturgemäß auf mich wartet. Und da kommt halt hinterher keine Auferstehung. Die habe ich mir mit dem noch so großen Märtyrertod oder irgendwas, habe ich mir das nicht verdient. Es ist nur gerecht, dass ich sterbe und nicht wieder aufstehe.
Ja, ja, das ist das Argument des Moslems und manche Leute, die jetzt von der Gerechtigkeit und von der Verantwortung kommen. Aber man kann auch anders argumentieren. Es gibt Leute, die sagen, ich bin aber nicht schuld, dass Adam gesündigt hat, dass irgendjemand vor mir gesündigt hat. In dem Sinne übernimmt Gott ja die Verantwortung, er hat sie geschaffen. Das ist da auch wieder Gerechtigkeit. Tatsächlich, ich bin nicht schuld, dass ich hier geboren bin. Ich bin nicht schuld für Adams Sünde. Das ist auch eine Ungerechtigkeit. Also Gott muss all diese Ungerechtigkeit irgendwie lösen.
Ja, ich möchte noch mal einfach das auch noch mal aufgreifen von dir, Luise. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen erst ein Gespräch mit einer Person, wo das eben auch zur Sprache kam. Ja, ich habe doch gar nichts Schlimmes getan, nichts so Schlimmes. Und die biblische Definition von Sünde ist mehr als Gesetzlosigkeit. Dieser Text, den wir meistens aus 1. Johannes 3, Vers 4 anführen. Ja, da gibt es auch noch andere Definitionen in Römer 14, Vers 23. Sünde ist Unglauben, alles, was nicht aus Glauben kommt. Oder in Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also es heißt, ich kann hier auf einem Stuhl sitzen und kann dabei sündigen. Ich mache gar nichts Falsches, aber ich mache vielleicht auch nicht das Gute, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, je mehr ich diese biblische Definition von Sünde mit Menschen durchgegangen bin, desto kleiner sind sie geworden und haben am Schluss gemerkt, ja, diese Schlussfolgerung in Römer Kapitel 3, zu der Paulus dann auch kommt, alle haben gesündigt, Punkt. Ja, jeder ist des Todes würdig. Und wir machen es uns manchmal zu leicht, weil wir dieses Verständnis, diese furchtbare Folge von Sünde völlig bagatellisiert haben, kleingeredet haben in unserer heutigen Zeit.
Oder weil wir Sünde nur auf einer Tatebene sehen und nicht auch, dass wir vom Zustand selber auch schon Erlösung brauchen. Selbst wenn ich jetzt von heute an nichts Verkehrtes mehr tun würde, brauche ich trotzdem Erlösung nur aufgrund des Zustands, in dem wir hier uns befinden.
Und von diesem Hang zum Bösen, dieser Neigung oder der Liebe zum Bösen, was sich gegeben ist.
Und es ist keine Buchhaltung. Ja. So quasi, so und so viel habe ich gesündigt, so und so viel Gutes muss ich jetzt tun, um das wieder auszugleichen. Das läuft ja alles nicht. Aber das sind menschliche Vorstellungen.
Würde letztlich auch bedeuten, ich vergebe mir selbst. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, jetzt gleiche ich das durch gute Werke aus und damit habe ich selbst mir selbst Vergebung erwirkt. Ich finde auch, es macht durch und durch Sinn für einen logisch denkenden Menschen zu sagen, ich habe gegen Gott gesündigt, also muss dieser Gott mir auch diese Vergebung ermöglichen. Er muss sich darum kümmern, denn ich kann letztlich nichts dazu beitragen. Und genau das passiert, in der größten Liebesdemonstration, die diese Welt jemals gesehen hat, das Universum gesehen hat. Der Gott, gegen den gesündigt wurde, wird Mensch und geht ans Kreuz, um die Schuld auf sich zu nehmen, die eigentlich die anderen verdient hätten. Größer kann man ja diese Liebe Gottes und seinen Charakter überhaupt nicht beweisen. Wir hätten ja keine Chance gehabt. Jetzt steigen wir mal ein. Wir sind ja schon so mittendrin eigentlich in diesem Thema Kreuzigung. Wir steigen ein in den biblischen Text. Ich habe gleich drei kurze Abschnitte, die ich gerne lesen möchte mit euch. Heinz, ich würde dich bitten, Offenbarung 13, Vers 8 zu lesen. Luise, wenn du Apostelgeschichte 2, Vers 23 lesen würdest. Und Bojan, 1. Petrus 1, Verse 19 und 20.
So. Offenbarung 13, Vers 8.
Genau. Mhm.
Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Das ist Luther, ja. 1912.
Ja, erwürgt, und andere würden übersetzen,
getötet,
geschlachtet, von Anbeginn der Welt an. Ja. Luise, bitte.
Apostelgeschichte 2, 23. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht.
Da hören wir jetzt eigentlich, es ist die Zeit, in die hier gerade hineingesprochen wird von Petrus. Das wirkt nicht wie der Anbeginn der Welt. Um dieses Thema wird es jetzt gehen, ja? Bojan?
Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen.
Mhm. Wir haben einmal Offenbarung gehört von Anbeginn der Welt an. Dann hören wir hier, am Ende der Zeit ist er erst offenbart, aber vorher war es ausersehen. Und bei Luise hören wir, das war die Zeit von Petrus. Wir reden hier von dem ersten Jahrhundert, das Jahr 31, in dem es dann tatsächlich geschehen ist. Was ist dann gemeint mit, von Anbeginn der Welt an ist er für uns geschlachtet?
Also wenn ich die Frage höre, dann habe ich einfach als Reaktion immer Psalm 2. Mhm. Nicht? Wo der göttliche Ratschluss zusammensitzt, mhm, und wo dann ein Beschluss gefasst wird, dass eben eine Person der Gottheit, die wir Jesus nennen, zum Sohn Gottes praktisch erklärt wird, ja, und dass er einen besonderen Auftrag hat. Und dieser Auftrag ist, dass er, wie Johannes Kapitel 1, Vers 18 sagt, uns Gott offenbart, deshalb ist er gekommen, und dass er tatsächlich in dieser Auseinandersetzung zeigt, wie Gott es wirklich meint, und dass der Teufel endgültig entlarvt wird. Und im Tod Jesu geschieht das. Mhm. Der Teufel wird entlarvt und Gott kann dadurch uns vergeben, ohne dass irgendein menschliches oder universumsmäßiges Wesen, mhm, das in Zweifel ziehen muss. Es ist völlig klar, man muss kein Mitleid haben. Der Satan wird verurteilt, wird gerichtet, und die, die sich zu Jesus bekennen, werden begnadigt. Das kann Gott dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist.
Das wäre also der Beschluss dafür, schon ganz am Anfang gefasst worden. Die Ausführung geschieht dann für uns jetzt rückblickend so, nicht in der Mitte, aber so irgendwo mittendrin in der Weltgeschichte, ja?
Und aus Gottes Sicht schon am Ende der Zeit. Weil das Neue Testament ja sogar die Zeit schon als irgendwie letzte Zeit manchmal nennt. Ja. Aber ich denke auch, dass dieses Erschlagen vor Grundlegung der Welt, es ist uns allen klar, dass das am Kreuz passiert ist und nicht dann. Es kann also nur um eine Planung gehen, aber schon bemerkenswert, dass das damals schon mit angedacht war. Ja. Das heißt, Gott hat diese Sachen schon vorausgesehen, hat schon gewusst, was die Freiheit des Willens bewirken kann, und hat das mit einkalkuliert und die Menschen dann trotzdem erschaffen, mhm, und den Erlösungsweg schon von Anfang an mit eingeplant. Mhm.
Da würde ich
hätte die Menschen dann gar nicht erschaffen, wenn ich das gewusst hätte. Ja, das, also
ist die Frage, ob das mit irgendeiner anderen Spezies nicht irgendwann früher oder später doch auch nochmal geschehen wäre und es vielleicht notwendig war, dass einfach irgendwann mal das alles durchexerziert wird, was passiert, wenn es zum Abfall kommt. Ich gebe euch jetzt hier mal zwei Sätze. Ellen White schreibt im Sieg der Liebe, also über das Leben Jesu, auf Seite 15. Da geht es um die Anfänge. Jesus, bevor er in die Welt kommt, wie im himmlischen Rat der Plan zur Erlösung gelegt wird. Und jetzt habe ich schon fast falsch formuliert. Jetzt achtet mal, was sie hier sagt zum Erlösungsplan. Seite 15 dort. Der Erlösungsplan wurde nicht nachträglich erdacht. Er wurde nicht erst nach Adams Sündenfall formuliert. Er war vielmehr die Entfaltung der Grundsätze, auf denen Gottes Herrschaft seit jeher beruht. Das finde ich interessant. Man könnte ja warten, 1. Mose 3 ist passiert, der himmlische Rat setzt sich zusammen, brütet darüber, wie das Ganze wieder heile gemacht werden kann.
Reagiert.
Ja, reagiert er darauf. Aber was wir hier haben, ist nicht einmal proaktiv, präventiv, wird da schon ein Plan in einer Schublade versteckt, für wenn es dann so ist, dass er schnell rausgezogen werden kann. Nein, vielmehr hören wir, das ist nicht mal so ein Plan im Sinne von, was machen wir wenn, sondern es ist eine Entfaltung der Grundsätze der Herrschaft Gottes. Mhm. Könnt ihr mir das erklären?
Naja, wenn Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt,
für seine Freunde.
Ja, dann ist das genau das Wesen Gottes. Das ist die tiefste Form von Liebe, wie Gott sie versteht, wie Jesus sie gelebt hat. Mhm. Und wenn Gott von Anfang an, von Ewigkeit her, Liebe gewesen ist, dann ist eben diese Form ganz natürlich der Outflow, ja, so die
logische Folge davon. Ja,
logische Konsequenz, genau.
Interessant. Mhm. Mhm. Also Gott kann sich da einfach auch nicht selbst verleugnen. Er ist so, deshalb war klar, er würde diesen Weg der Rettung gehen für seine gefallenen Geschöpfe. Ja,
ja, Gott sagt ja öfters, auch im Alten Testament, eigentlich müsste ich dich gehen lassen, aber ich kann nicht, mein Herz dreht sich um. Ja, wir haben solche Formulierungen, wo wir sehen, der kann gar nicht anders. Das ist sein Charakter, der kann sein Geschöpf nicht loslassen, wenn es irgendeine Chance gibt. Ja, und wenn er sich opfert. Wenn er selbst drauf bezahlt, ja.
Also war das nicht einfach irgendwie so eine Sache, die so generalstabsmäßig mal geplant wurde und wenn es so ist, dann kommt halt dieser Schlachtplan ja zum Vorschein plötzlich, sondern ist etwas, wo Gott wirklich nicht drumherum konnte, weil das absolut seinem Wesen entspricht. Er musste sich hier einsetzen, so weit gehen, ja. Wenn wir mal ganz zurückgehen in der Bibel, wir haben jetzt eben gehört, in den neutestamentlichen Texten, dieser Erlösungsplan, der ist von Grundlegung der Welt an gewesen, Ehrenweit bestätigt das auch in ihrer eigenen Formulierung. Wo haben wir das denn so als die frühesten Anzeichen in der Bibel, im 1. Buch Mose zum Beispiel? Kommt denn da was vor, wo wir schon erkennen können, der Erlösungsplan, das war nicht jetzt einfach eine Ad-hoc-Erfindung, sondern das ist ein System, das zieht sich vom 1. Buch durch bis letztlich, wir haben es gelesen, Offenbarung, ja.
Vielleicht 1. Mose 3, Vers 15, man nennt es so das Proto-Evangelium, wo schon vorausgesagt wird, dass da ein Nachkomme kommt, der dann der Schlange den Kopf zertritt, dabei aber selber in die Ferse gestochen bekommt. Also auch ein Leiden wird ihm zugefügt, das wird hier schon ganz gut angekündigt. Oder Vers 21 dann, wo Gott Röcke macht aus Fellen und sie ihnen anzieht, da muss ein Tier sterben das erste Mal. Es findet ein Opfer statt, es wird Blut vergossen und sie werden bekleidet. Das ist ja bis heute noch immer ein Bild dafür, für die Rechtfertigung, dass man von seiner Nacktheit und Scham erlöst wird und was angezogen bekommt. Das kommt dann in der Bibel immer wieder vor.
Also da haben wir in 1. Mose 3 direkt nach dem Sündenfall schon ganz, ganz schnell die Hinweise, Gott hat einen Plan.
Wenn du nach dem ewigen Prinzip fragst, da fällt mir ein Evangelist ein, ein adventistischer Evangelist, den ich in meiner Jugend gehört habe, der folgendes Gleichnis aufgestellt. Er sagt, die früheste Erwähnung des Evangeliums, wenn wir so davon reden, wäre 1. Mose 2, 28. Also die Stelle, wo es heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wird seiner Frau anhangen. Denn er sagt, das zeigt schon, dass Jesus bereit ist, den himmlischen Hof zu verlassen, um sich um seine irdische Frau, also um die Gemeinde zu kümmern. Und er bezog sich da auf Epheser Kapitel 5, ihr kennt die Stelle. Also das finde ich auch einen interessanten Gedanken. Und was dann rund um den Sündenfall passiert, was wir gerade gehört haben, nicht, das zeigt schon, ich meine, das ist eine interessante Stelle bei Ellen White. Es ist ein göttliches Denkprinzip. Das ist einfach immer vorhanden. Ich gehe weg von wo ich eigentlich zu Hause bin. Ich gehe weg aus meiner Wohlfühlzone und begebe mich in eine andere Situation um jemand anderes willen, weil der mich braucht. Das ist sozusagen ein göttliches Grundprinzip. Man könnte das ein Prinzip der Liebe nennen. Ja.
Damit haben wir das Prinzip schon vor dem Sündenfall. 1. Mose 2, 24, das wir dort dann schon hören, da ist eine solche Hingabe gegeben. Das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Das wird er selbst doch auch so machen. Er wird nicht loslassen. Und im Neuen Testament hören wir, seine Gemeinde ist seine Braut. Wie könnte er von ihr lassen?
Ja. Genau. Viele Bilder bringt er, wie zum Beispiel Jesaja 49, eine Mutter. Ja. Kann eine Mutter das Kind verlassen? Ne? auch wenn in dieser Welt, ja, wir haben ja Babyklappen und alles,
ja.
Ich kann nicht. Ja, das ist ein Prinzip.
Dann lass uns doch mal in die Evangelien reingehen und sehen, wie Jesus dieses Thema behandelt. Er weiß ja, was auf ihn zukommt. Übrigens schreibt Ellen weiter auch sehr schön im Sieg der Liebe, von dem ich eben zitierte, dass das Vater, Sohn, Heiliger Geist diesen Plan miteinander durchgesprochen haben und dass Jesus dort jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Minute minutiös, präzise durchgegangen ist, was auf ihn zukommen wird, von der Krippe in Bethlehem bis zu seiner Auferstehung. Er wusste also damals ganz genau, was kommen würde und hat zu allem Ja gesagt. Es ist nicht einfach nur, ich guck mal, was passiert. Er hat sich ganz bewusst entschieden, mit all den Problemen, mit all dem Leid, das auf sich zu nehmen. Lesen wir Matthäus Kapitel 16, Verse 21 bis 23. Carsten, da würde ich dich bitten. Matthäus 16, 21 bis 23. Und Heinz, wenn du dann noch Kapitel 17, Verse 22 und 23 lesen würdest.
Zu der Zeit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.
Dankeschön. Und dann haben wir die zweite Leidensankündigung in Kapitel 17.
Heinz. Da heißt es, als sie aber ihr Wesen hatten in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen, es wird geschehen, dass des Menschen Sohn überantwortet wird in der Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie wurden sehr betrübt.
Da haben wir dann doch schon eine Veränderung der Reaktion. Bei der ersten Ankündigung, Petrus, typisch seinem Wesen entsprechend aufbrausend, Herr, das geschehe dir nur nicht. Und beim zweiten Mal hören wir noch, sie sind sehr betrübt. Was war die Motivation von Petrus? Sprechen wir darüber kurz, bei dem ersten Aufbrausen. Und was war die Motivation von Jesus, ihm so zu antworten?
Das kann natürlich Mitleid sein, aber wahrscheinlich nicht, weil das wäre nicht das Satanische, was Jesus verurteilt, sondern der hat seine Pläne gehabt, seine Vorstellungen. Ja, mit dem Reich, die haben sie ja gebrütet und wer der Größte sein wird, das war eher in diese Richtung, ja, glaube ich, das Problem. Sonst würde Jesus nicht so hart zeigen, dass Satan in ihn, ja, wirkt jetzt.
Ja, da muss was anderes gewesen sein, dieser persönliche Stolz, der da jetzt irgendwie zum Vorschein
ist. Ist nicht so, dass sie nicht verstanden haben, diese Geschichte mit dem Tod Jesu am Kreuz. Ich meine, er hat es ihnen gesagt. Aber ich behaupte, sie haben das nicht verstanden.
Nee, sie haben es nicht verstanden.
Sie haben nicht verstanden, worum es da wirklich geht. Ja. Sie hatten also den Kopf voll mit den messianischen Verheißungen und mit den Verheißungen des messianischen Friedensreichs. Das erwarteten sie so. Und ich glaube, sie waren schon auch Freunde Jesu. Ich denke an den Thomas, nicht? Der sagt, wenn Jesus sagt, jetzt lasst uns hinuntergehen nach Bethanien. Und der Thomas sagt, okay, es wird ein furchtbares Ende gehen. Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also da sehe ich schon so eine emotionale Bereitschaft. Das ist ihr Freund, mit dem lassen sie jetzt nicht im Stich. Dass es sie nachher übermannt hat und sie doch davon gelaufen sind, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich billige ihnen schon zu, dass sie Jesus liebten. Und dass das nicht nur so Karrieredenken war. Bei Judas schon eher, bei dem war es dann so.
Aber diese, die scharfe Reaktion Jesu, die muss man ja auch vor dem Hintergrund sehen, dass er das ganze Universum, die ganze Welt retten wollte durch diesen Akt am Kreuz. Der hatte so eine hohe Bedeutung. Und wenn ihm da jemand jetzt ihn davon abbringen will, dann ist es wie eine Versuchung von Satan, auch wenn es jetzt durch den lieben Petrus war, der das vielleicht aus Liebe gut gemeint hat. Aber Jesus weist ihn hier zurecht, um zu sagen, von diesem darfst du mich nicht abbringen. Das ist das Zentrum meines Wirkens, das Wichtigste, dafür bin ich gekommen. Du bist hier nicht auf der göttlichen Spur, wenn du so mit mir redest.
Und Satan denkt ja nicht menschlich. Also wenn Jesus sagt, hebe dich hinweg von mir, Satan, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, der Satan denkt ja nicht menschlich. Der Petrus muss ja kapiert haben, es geht da um was anderes und er muss einfach so ein bisschen erschauert sein. Was ist jetzt los? Ja. Mit dieser scharfen Reaktion hat er nicht gerechnet und das hat ihm gezeigt, hoppla, da gibt's was, da müssen wir jetzt vorsichtig sein.
Genau. Also da ist wirklich eine heilige Linie überschritten worden, offenbar, Carsten.
Ja, Jesus hat Petrus ja gerade doch gelobt vorher, ja, weil er eben erkannt hat und ausgesprochen hat, dass er der Messias ist. Und ich glaube, dass das für Jesus selber, menschlich gesehen, eine ganz, ganz heikle Versuchung gewesen ist. Weil, wenn ein Freund was sagt, dann kann das viel schlimmer sein, als wenn eben der Feind mich in die Pfanne hauen möchte. Und der meint es ja gut vielleicht, der hat aber auch seine Agenda auch irgendwo, die mitschwingt. Ja, und Jesus muss hier einfach, nachdem er sich gefreut hat, ja, dass Petrus das formuliert hat, muss sich jetzt von ihm abgrenzen und ganz klar sagen, du lässt dich gerade instrumentalisieren. Ja, du hast gerade nicht erkannt, worum es wirklich geht. Mhm. Und das, was du sagtest, Heinz, das sagen ja auch die anderen Evangelien, ja, an den anderen Stellen. Sie verstanden es nicht. Sie haben es einfach nicht begriffen.
Mhm. Bei Markus steht dann, sie fürchteten sich, ihn danach zu fragen. Also genau, irgendwann haben Angst gehabt, sie darüber verstummt, weil sie wollten es vielleicht lieber gar nicht so genau hören, was Jesus dann noch über sein Leiden sagt.
Kann natürlich schon sein, dass ihnen bewusst geworden ist, unsere Pläne, wie wir sie mit Jesus haben, die scheinen so sich nicht zu realisieren. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Wir hoffen das Beste, aber irgendwas Ungutes steht da an und sie haben Angst, die genauen Details zu hören. Jetzt wird Petrus als Satan bezeichnet. Das ist ja wirklich das Extremste, was sich Jesus hier aussuchen kann. Dieser hebräische Begriff Satan bedeutet ja Widersacher. Das ist derjenige, der sich mir in den Weg stellt, der mich von meinen guten Plänen abhält. Es muss also hier wirklich um etwas gehen, das ganz, ganz elementar ist. Und Petrus als ein Freund, ja, wie ich jetzt gesagt habe, der sich hier vielleicht in den Weg stellt, würde es Jesus schwer machen. Damit wird aber eines auch schon deutlich. Den Kreuzestod zu verhindern, ist offenbar das Höchste, was Satan erreichen könnte. Das ist das, worauf das Leben Jesu hin gearbeitet hat. Würde es Satan gelingen, das zu verhindern, dann ist hier in höchstem Maße offenbar der Heilsplan durchkreuzt. Es gibt ein schönes Zitat in der Lektion auf Seite 74. Das ist aus einem Bibelkommentar oder aus Theology of the New Testament von George Ladd. Und da heißt es, er beschreibt das schön in einem Satz, irgendwie, auf eine Weise, die der Evangelist nicht zu beschreiben versucht, ist der Tod Jesu sowohl eine Tat Satans, als auch eine Tat, in der Jesus den Sieg über Satan erringt. Er bezieht sich hier auf Johannes. In der Lektion geht es um den Text in Johannes 19, Verse 28 bis 30.
Das wird aber zu dem Apostelgeschichte-Text auch passen, den wir vorhin gelesen haben, weil Petrus da auch sagt, durch Gottes Vorhersehung ist das passiert,
genau,
dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, aber ihr habt ihn dort ans Kreuz geschlagen und sollt jetzt dafür Buße tun. Also sie können nicht sagen, wir haben doch eh Gottes Plan erfüllt, es war ja so gedacht. Die Verantwortung der Menschen, die das gemacht haben, bleibt bestehen, auch wenn Gott das schon...
Es war Sünde und trotzdem war es notwendig. Hier kommt irgendwie beides zusammen, ja?
Satan hat ja versucht auch, wirklich alle aufzustacheln, dass sie Jesus grausam kreuzigen und hat natürlich das Ziel gehabt, dass Jesus aussteigt.
Also war das Ziel.
Zum Schluss, das ist der Punkt.
Das war das Ziel.
Das ist der Punkt. Er hat versucht, dass er einfach in irgendeiner Reaktion das Wesen Gottes verleugnet und dadurch unwürdig wird, den Erlösungsplan auszuführen.
Das ist ganz wichtig, das möchte ich nochmal hervorheben. Denn eine Frage, ich gehe das jetzt mal so vor euch ein, hat mich lange bewegt. Wenn Satan doch weiß, dass der Kreuzestod Jesu die endgültige Niederlage für ihn bedeutet, warum bringt er ihn dann ans Kreuz? Und da habe ich dann auch im Sieg der Liebe von Ellen White zu diesen letzten Stunden Jesu gelesen, dass Satan alles daran gesetzt hat, Jesus zu provozieren. Er wollte ihn zu irgendeinem falschen Wort, zu irgendeiner falschen Reaktion verleiten, indem er körperliche Schmerzen, psychische, seelische Schmerzen zufügte, dafür sorgt, dass er ganz alleine war, verraten von seinen besten Freunden, seinen Jüngern und dann einfach bis so total in die Ecke gedrängt. Denn wenn er dann irgendwo falsch reagiert hätte, ein falsches Wort hätte genügt und er wäre nicht mehr das fehlerlose, sündlose Lamm gewesen, das für die Sünden der anderen hätte sterben können. Der ganze Heilsplan wäre durchkreuzt gewesen. Und wenn man das vor dem Hintergrund liest, wie die Evangelisten uns berichten von diesen letzten Tagen und Stunden Jesu, dann kann einem echt im Nachhinein noch das Zittern packen, weil man sich sagt, hätte er irgendwo dort sich gehen lassen, irgendwo Pilatus gegenüber, Herodes gegenüber, Judas gegenüber, dem verleugnenden Petrus gegenüber, wem auch immer, eine falsche Sache gesagt. Es wäre alles, was er vorher perfekt gelebt hat, umsonst gewesen. Mhm. Wenn man sich das vorstellt.
Und er hätte es so einfach können. Er hätte mit dem Finger schnipsen müssen und dann wären Legionen von Engeln da gewesen und hätten ihn rausgeholt. Ja, und als Sohn Gottes, er hätte ja vom Kreuz runtersteigen können. Wenn wir einfach die Möglichkeit haben, Schmerzen zu vermeiden als Menschen, dann machen wir das oft ganz intuitiv. Ja, wir wollen nicht Schmerz erleiden. Und Jesus hat die Versuchung gehabt, das ertragen zu müssen, obwohl er aussteigen hätte können. Ja, ja, das ist eine Art von Versuchung, die wir, glaube ich, nur vorstellen. In Ansätzen, wenn überhaupt, irgendwie verstehen können.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, wir wüssten noch nicht, wie die Geschichte mit Jesus ausgeht. Wir hätten nur die alttestamentlichen Prophezeiungen, die die Jünger auch hatten. Sie denken dann an dieses Friedensreich und dass dann der Messias kommt und so weiter. Da war ja vieles noch nicht so klar, wie es uns jetzt im Rückblick klar ist. Und da hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, dass die Menschen Jesus annehmen und er dann auch trotzdem sein Opfer irgendwie bringt. Aber vielleicht einvernehmlich, nicht, dass sie ihn jetzt kreuzigen und alles. Und vielleicht hat da Satan auch das nicht ganz so vorhersehen können und hat gedacht, er vereitelt jetzt schon alles, indem es eben nicht zu diesem friedlichen Annehmen Jesu kommt, sondern so diese Konfrontation. Und Gott nutzt dann aber diese neuen Umstände, um dann erst recht seinen Plan zur Erfüllung zu bringen.
Und vielleicht wollte Jesus auch vor Augen führen, dass dieses Volk oder diese Menschheit Erlösung überhaupt nicht verdient hat, indem sie ihren König so ablehnen. Ich denke da auch an wieder aus Sieg der Liebe von Ellen White. Sie beschreibt diese Zeit, bevor Jesus auf die Erde kam, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Und dass Satan der festen Überzeugung war, wenn Jesus auf diese Erde käme, käme er, um sie zu töten, weil sie so abgefallen und so böse ist. Stattdessen kommt er, um Mensch zu werden und sie zu erlösen. Er war komplett überrascht, wie dieses abartige Volk auf dieser Erde von diesem Schöpfer noch geliebt werden kann. Und ich überlege manchmal, vielleicht wollte er es damit auch deutlich machen. Schau dir doch dein Volk an. Geh doch wieder zurück in den Himmel. Was willst du hier?
Ja, und gleichzeitig aber dient das alles der Rechtfertigung Gottes. Nicht? Dass der Charakter Gottes, der vom Teufel angegriffen wird, eben in all seiner Schönheit gezeigt wird in dieser Auseinandersetzung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ein unerklärliches Moment in alledem. Es ist nicht voll logisch. Das Unerklärliche ist, dass Satan Jesus hasst. Er hasst ihn so. Ja. Er weiß zwar, wenn der am Kreuz stirbt, dann hat er, Satan, verloren. Aber er hasst ihn so. Ja. Das ist also eine ganz furchtbare Spannung, die da in dem Luzifer, also in dem Satan drinnen ist. Und da kann er selber nicht aus. Er ist ein Gefangener seiner eigenen Sündhaftigkeit in dem Punkt. Und so treibt das voran. Es bereitet ihm auf der einen Seite Genugtuung, Jesus umzubringen. Auf der anderen Seite weiß, dass er damit verloren hat. Er möchte, bevor das passiert, doch so gern, dass er noch fällt und er dann in aller Ruhe umbringen kann. Und das hat Jesus nicht mitgespielt.
Was für eine Zwangslage, oder? Wenn Wahnsinn. Wir uns hineinversetzen in Satan, der jetzt so lange darauf hingearbeitet hat, als er wusste, es wird Gott selbst, der Sohn Gottes sein, der auf diese Erde kommt. Ich werde die Möglichkeit haben, ihn zu überwinden, so wie damals bei Adam. Er hatte seinen Engeln auch, wissen wir in dem Fall wieder aus dem Schrifttum Ellen White, ganz klar gesagt, wenn er auf diese Erde kommt in der Gestalt eines sündhaften Menschen, also mit dem Körper eines sündhaften Menschen, natürlich nicht mit dem Charakter, dann werde ich ihn genauso überwinden können wie Adam, der einen sündlosen Körper hatte, nicht diesen Schmerzen, den Bedürfnissen und so weiter ausgeliefert war. Er war wirklich siegesgewiss. Und dann vergeht Jahr um Jahr, bis Jesus so etwa 33 Jahre alt ist und langsam die letzten Stunden sich nähern. Und er weiß, es ist jetzt der letzte Drücker, ich muss noch irgendwas machen, es ist 5:05. Dann kommen die letzten Stunden und ein ums andere Mal schafft er es nicht, Jesus wirklich zu einer Sünde zu verleiten. Was für ein enormer Frust, was für eine Aggression, was für eine Angst da mitgeschwungen haben muss. Und als Jesus am Kreuz dann ausruft, es ist vollbracht und er stirbt, muss ja für Satan auch klar gewesen sein, alles, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und jetzt ist wirklich alles verloren.
Darum steht dann in der Offenbarung, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Ja.
Kämpft mit umso größerer Aggression. Ja?
Das ist jetzt interessant, was du gesagt hast. Es ist wirklich wie eine Steigerung. Ja? Seine ersten Jahrzehnte, die er gelebt hat, dann die öffentliche Wirkung und dann diese Zeit, die auch in den beiden Texten beginnt, Donnerstagabend, als er das Opferlamm wurde, ja? Als er abgesondert wurde vorher und jetzt wurde die Sünde auf ihn gelegt und jetzt kommen die schlimmsten Versuchungen. Ne? So dass wir nicht nur den Tod sehen können bei der Kreuzigung, sondern diese letzte Zeit, wo er bezahlen wurde und da sagte, ich werde gespuckt, ich werde geschlagen, ich werde versucht und so weiter. Das ist alles hier drin. Ja, ich glaube, das sind auch die 3 Tage und 3 Nächte von Jonas, wo er wirklich
verdichtet sich alles
und der absolute Kampf war da, ja. Wird das schaffen oder wird das nicht schaffen?
Nicht umsonst haben wir mehr als die Hälfte des Volumens der Evangelien auf die letzte Woche Jesu den Fokus. Und innerhalb dessen nochmal mehr als ein Drittel nur auf die letzten Stunden und die Kreuzigung. Wenn ich überlege, 4 Leute, die über das Leben Jesu schreiben und insgesamt haben sie mehr als die Hälfte dessen, was sie geschrieben haben, nur auf die letzte Woche verwandt, mit all den Gleichnissen, mit all den Wunderheilungen, dem Einzug in Jerusalem und so weiter, dann bedeutet das tatsächlich, wir haben von so einem, sagen wir mal, sanften Anfang, sanft Bethlehem, ja, Anfang und die ruhigen Jahre in Nazareth, dann das öffentliche Wirken, aber dann kommt die letzte Woche. Und ich frage mich auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Jünger ja nicht genau wussten, was kommt, aber sie wussten, das ist nicht schön, was da auf uns wartet. Ich glaube, Jesus wollte sie schonen. Hätte er ihnen vorher genauer erklärt, was alles auf dem Spiel steht, die hätten es ja gar nicht ertragen können.
Das wäre ein Schock gewesen.
Ja. Und ständig die Angst, boah, wenn der jetzt irgendwo einen Fehler macht, was heißt das für uns? Mhm. Im Nachhinein, wenn wir wissen, ja, wie bei einem guten Buch vielleicht, man weiß, es geht gut aus. Das liebe ich an Büchern, an Filmen, die gehen immer gut aus, denn wir sehen uns danach. Man muss keine Angst haben, bis auf ein paar absurde Bücher, die man vielleicht nicht unbedingt lesen müsste. Aber bei dieser Geschichte ist es so, sie wurde erst geschrieben. Es wäre wirklich möglich gewesen, dass das Ganze scheitert. Stellt euch das
vor. Hier sehen wir genau da, ab Donnerstagnacht, dass Jesus zum ersten Mal selbst Angst hat. Und was für eine Angst. Und er bittet seine Jünger, jetzt bei ihm zu sein, und sie versagen.
Das ist furchtbar.
Traurig, sonst er schläft, Sturm war da, was habt ihr Angst? Und so, die Leute wollen nicht fasten, er geht. Aber jetzt hat Jesus Angst. Ja. Das ist auch absolut neu.
Wir haben vorhin ja die beiden Leidensankündigungen gelesen. Und dazwischen ist diese Verklärung, wo nochmal er Mose und Elia begegnet. Und in Lukas heißt es ja auch, sie redeten mit ihm von seinem Ende, das er erfüllen sollte, von seinem Exodus. Und also ich glaube, die haben mit ihm das auch nochmal so abgesprochen, um ihn zu stärken. Und trotzdem kam dann diese Gethsemane-Zeit noch. Und
Wie muss es den Jüngern gegangen sein, wenn sie mit ihrem Meister immer zu tun hatten in den schwierigen Situationen? Ja? Da hat man den Sturm auf dem Galiläischen Meer und sie haben Angst um ihr Leben. Sie begegnen am nächsten Tag gleich den Besessenen und haben vermutlich auch Angst um ihr Leben und es passiert nichts. Sie sind mit ihm in Nazareth, wo er den Abhang fast hinuntergestoßen wird und sie gehen frei aus. So viele Situationen, wo es wirklich gefährlich war, die Pharisäer, die Steine schon aufheben, ihn zu steinigen. So viele Geschichten. Und er ist immer souverän. Aber dann kommt dieser ruhige Abend in Gethsemane, wo alles so wirkt, als könnte nichts passieren. Vielleicht das Funkeln der Sterne am Nachthimmel, es ist Frühling, es duftet gerade alles, es wird langsam wärmer, es wird schön. Und dann hat er so eine Angst und sie verstehen nicht, was da los ist. Sehen dann noch so ein bisschen die Umrisse des Engels, der dort erscheint, um ihn zu stärken und wieder weggeht. Wir hören ja dann von Petrus, Johannes und Jakobus, dass sie eingeschlafen sind vor Angst und Sorge. Sie wussten nicht, was da passiert, aber sie wussten, was Gigantisches steht bevor. Wenn man sich da hineinversetzt, nicht zu wissen, was kommt, aber es ist gigantisch. Unser Meister hat das erste Mal in seinem Leben Angst, obwohl nichts nach Angst riecht hier rundherum. Das ist schon eine außergewöhnliche Situation. Lass uns noch einen Text miteinander lesen. Der letzte für heute, 2. Korinther 5, Verse 18 bis 21. 2. Korinther 5, Verse 18 bis 21. Ich glaube, Luise, du bist dran, oder? Hm? Willst du lesen?
Dort heißt es, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
Dankeschön, ja. Mir geht es jetzt primär um Vers 19. Gott hat in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Es gibt noch ähnliche Verse, die andeuten könnten, würde man sie so isoliert betrachten, dass Jesus gestorben ist, damit alle Menschen später im Himmel sind. In dem Sinne, dass jeder erlöst wird. Allerlösung. Jetzt ist es ja leider nicht so, dass alle im Himmel sein werden.
Die Verkündigung aus Vers 20, dass man erst Menschen dazu aufrufen muss, lasst euch versöhnen mit Gott, die würde dem widersprechen. Da gibt es also offensichtlich noch ein Element der Reaktion, das dabei sein muss, dass diese Versöhnung wirklich möglich wird.
Aber de facto gibt es einige Texte bei Paulus in Epheser und so weiter, die sowas wie eine Vorherbestimmung sagen. Das war ja die Vorherbestimmung, das wünscht sich ja Gott. Mhm. Er hat ja vorherbestimmt dafür, aber leider nehmen es nicht alle an.
Versuchen wir es mal auf den Punkt zu bringen. Jesus ist also gestorben für die Sünden von allen Menschen. Es wäre also das Potenzial gegeben oder der Heilsschatz, sage ich mal, um so ein bisschen katholisch zu formulieren, ja, wäre gegeben oder wäre genügend für alle Menschen, die über diesen Erdkreis gewandelt sind. Wir wissen aber aus etlichen Bibeltexten, das wird so nicht sein. Es werden nur einige sein. Bringt es doch bitte mal auf den Punkt. Wovon hängt es ab, ob diese Erlösung für mich wirksam wird oder nicht?
Einer meiner Bekannten hat das mal so ausgedrückt. In den Himmel kommt am Ende nur der, der wirklich will. Mhm. dem, der wirklich will, ist keine Grenze gesetzt, weil Gott für ihn da ist und weil Gott ihm die Hand ausstreckt. Und der, der wirklich will, ergreift die Hand Gottes. Und es gibt diese Verheißung, dass niemand sie aus der Hand Gottes reißen kann. Nicht? Genau. Das Einzige, was uns behindert auf dem Weg der Erlösung, sind wir selber.
Wenn wir irgendwann zum Punkt kommen, wo wir sagen, ah, das wird mir zu schwer, oder der Weg ist mir zu weit, mehr. Das will ich nicht mehr.
Okay? Paulus sagt ja, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ja, und das biblische Verständnis von Glaube ist ja nicht einfach nur ein Fürwahrhalten, sondern ein danach Handeln. Ja, das ist das, was du meinst, Heinz, mit die Hand ergreifen oder dieses ganz aktive ja auch Ja sagen dazu. Und das ist notwendig, weil wir Menschen ja einen freien Willen haben. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch. Gott zwingt niemand zu seinem Glück. Ja. Sonst wäre Himmel nicht Himmel.
Ja. Mhm. In 1. Timotheus 2, 4 steht ja, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will. Mhm. Aber in Korinth haben wir gelesen, wir sollen die Menschen zur Versöhnung aufrufen. Wollen sie sich versöhnen oder nicht?
Genau das kann dann ein Problem werden, wenn sie selbst sagen, das brauche ich ja nicht. Ja.
Am Ende vom Markus-Evangelium heißt ja auch, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Also es gibt doch beides. Ja. Und das müssen wir ganz klar aus der Bibel auch sehen. Sonst wiegen sich Menschen in einer falschen Sicherheit, weil sie meinen, sie müssen sich gar nicht für Jesus entscheiden. Und darum geht es aber.
Hm. Die muss da sein. Und da wollte ich einfach gerade nochmal zusammenfassen, was ihr jetzt angesprochen habt. Es darf nicht einfach nur ein Fürwahrhalten sein. Es muss ein fester Glaube sein, der sich in der Tat zeigt. Glaube kann ja auch als Vertrauen übersetzt werden. Also wenn ich Gott vertraue und er sagt mir etwas, dann handle ich doch auch danach. Das ist die Voraussetzung. Und dieser Glaube oder dieser Wille, auch ihm nachzufolgen, muss so stark sein, dass er alle Widerstände überwindet. Wenn ich wirklich will, dann wird mir keine Krise zu groß sein, kein Widerstand zu groß sein. Dann wird mir auch der Weg nicht zu weit sein. Dann werde ich das Ende erreichen, weil ich es will. Ich wünsche das uns allen, dass dieser Wille bis zum Ende immer durchhält und auch euch, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, dass ihr euch vielleicht auch, was dieses Thema angeht, noch weiter Gedanken macht, euch überlegt, welche Aspekte sind es denn, die vielleicht ganz besonders im Wege stehen. Wir haben ja die Möglichkeit, auch bei dem Stream auf YouTube unten in der Kommentarzeile noch das eine oder andere zu hinterlassen. Wir würden uns freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst und einfach mal reinschreibt, was sind so die Aspekte, die euch motivieren auf dem Weg oder vielleicht auch hier oder da zurückhaltend sein lassen. Wenn doch Christus alles für uns eingesetzt hat und es eigentlich nur noch an unserem Wollen liegt. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Das war ein schöner Gesprächskreis. Und liebe Luise, ich würde dich bitten, zum Abschluss mit uns zu beten. Ja?
Lieber Heiland, wir wollen dir danken für die Zeit des Gesprächs, die wir haben konnten, die uns wieder bewusst gemacht hat, wie groß das Geschenk der Erlösung ist. Es ist unbegreiflich, dass schon vor der Schöpfung du das alles angedacht und geplant hast, den ganzen Leidensweg für uns. Und ja, wir wollen einfach unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken und dich auch bitten, dass du uns schenkst, dass wir noch viele andere Menschen für deine Liebe begeistern können. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.